Interessierst du dich für Macht? Also, wer keine Macht hat, kann nichts machen. Ich fange an mit deiner Definition von Macht, ganz allgemein. Macht ist die Gesamtheit der Mittel und Möglichkeiten, die du hast, um deinen Willen durchzusetzen. Also nochmals, Macht beinhaltet die gesamten Mittel und Möglichkeiten, die du besitzt, um deinen Willen durchzusetzen. Jeder kann sich überlegen, ob das Sinn macht für dich. Und wiederum eine Frage, gibt es hier heute Abend jemanden, der nichts will? Ja, denn Macht ist ein interessantes Thema für dich. Jetzt, worum es eigentlich geht, ist nicht, ob du Macht hast, jeder hat Macht. Und es geht auch nicht in erster Linie darum, wie viel Macht du besitzt. Es geht vielmehr darum, wie wichtig ist es mir, dass mein Wille geschehe? Wie wichtig es dir ist, dass deinen Willen geschieht, das wird dann bestimmen, wie du mit Macht umgehst. Und darüber werden wir einiges hören von Jesus Christus heute Abend. Um die Sache ganz klar darzustellen, gehe ich zu dem extremen Pol jetzt, die ultimative Machtausübung. Das ist jemandem mit dem Tod zu bedrohen. Also, das ist das ultimative Machtausübung. Das ist, was Räuber tun. Das ist, was Mörder tun, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen. Das ist auch, was Staaten tun mit ihren Armeen, wenn ihren Willen durchgesetzt werden sollten. Und leider gibt es auch religiöse Gruppen, die im Namen ihres Gottes töten, um ihren Machtbereich auszuweiten. Und heute Abend werden wir untersuchen, wie Jesus mit Macht umgegangen ist. Dass Jesus außerordentlich viel Macht besaßen hatte, das ist unbestritten. Auch unter seinen Zeitgenossen, die Menschen, die Jesus erlebt haben auf der Erde. Auch unter seinen Gegnern, die Menschen, die Jesus beseitigen wollten. Sie haben nicht bestritten, dass er Macht hatte. Sie haben es bezeugt, dass Jesus Macht über Krankheiten hatte, dass er Macht über große Menschenmengen hatte, dass er Macht über Naturgewalt hatte. Das war unbestritten. Aber wie ist Jesus mit der ultimativen Macht umgegangen? Hat Jesus Menschen zu irgendetwas gezwungen, unter Gewalt? Damals in der Antike war das Schwert ein Symbol für Macht, für ultimative Macht, die Macht über Leben und Tod. Und in jüngster Zeit ist dieses Symbol auch wieder aktualisiert werden von islamistischen Gruppierungen wie Dschihad und IS. Jesus hat auch über Schwerter geredet. Er hat nie ein Schwert in die Hand genommen, aber in den Mund. Aber nein, Jesus war nicht ein Schwertschlucker. Aber er erschien mit einem Schwert in seinem Mund, und ich komme am Schluss des Vortrags darauf wieder. Jesus hat einiges über Schwerter geredet. Schauen wir jetzt, hören wir ihm zu. Was sagte Jesus über das Schwert? Fangen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Die erste Folie bitte. Matthäus 10, Vers 34. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vielleicht kratzt du dich am Kopf. Hat Jesus das wirklich gesagt? Klingt das nach Jesus? Ja, er hat das gesagt. Steht geschrieben in den Evangelien. Ja, was meint Jesus damit? Also wenn wir einfach diesen Zitat hören, dann kann man allerlei mit dem anfangen. Also das ist eine Kardinalsünde. Wenn man, nicht nur in der Bibel, wenn du irgendetwas sagst und jemand zitiert dich und das aus dem Kontext zieht, ja, dann werden deine Worte verdreht. Aber wenn wir nur das hören, ja, wir können meinen, ja, Jesus war für Gewalt. Hören wir den Kontext. Es geht weiter, Vers 35. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also wir sehen, was Jesus hier mit dem Schwert meint. Hier braucht er das Schwert nicht als eine Metapher für Gewalt oder Macht, sondern als eine Metapher für Trennung. Man braucht auch ein Schwert, um Dinge zu trennen. Ein Schwert kann Dinge durchtrennen. Worum es hier Jesus geht, ist, dass Menschen sich entscheiden für ihn. Das ist das Thema von gestern Abend. Du kannst nicht Geld und Gott gleichzeitig in gleicher Art und Weise dienen. Das geht nicht. Die sind entgegengesetzt. Du musst dich entscheiden. Wer ist mein Herr? Wer ist zu oberst? Was oder wer ist mir am wichtigsten? Das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich bin nicht gekommen, damit alle Menschen es einfach gut miteinander haben. Das ist die weltliche Toleranz. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Reich aufzubauen, Menschen aus der Welt zu retten und in Verbindung mit Gott zu bringen wieder. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden. Auch wenn deine Eltern, wenn deine Kinder, wenn deine besten Freunde versuchen, dich abzuhalten von Gott, dann das ist nicht der Weg. Es liegt kein Segen darauf. Jesus sagt, ja, dann müsst ihr euch trennen von den Menschen, die dir sehr nah sind, wenn sie gegen Gott und Gottes Herrschaft sind. Also das ist ein klares Wort. Aber wiederum, das Schwert braucht Jesus, um Klarheit zu schaffen, nicht um Gewalt auszuüben. Er lässt die Entscheidung jeden einzelnen Menschen. Also jeder muss selber entscheiden. Er zwingt uns nicht. Eine zweite Aussage über das Schwert im Lukas-Evangelium. Lukas 22, ab Vers 36. Jesus sprach zu ihnen, also zu seinen Aposteln, die Jünger. Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn das, was über mich geschrieben ist, hat seine Vollendung. Diese Aussage Jesu ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Also Jesus sagt seinen Jüngern, kauf ein Schwert. Warum? Weil Jesus sagt, warum hier. Er sagt, es gibt Prophezeiungen über ihn. Er muss unter den Gesetzlosen gerechnet werden. Also Jesus muss erscheinen, als ob er ein Gesetzloser ist. Und aus diesem Grund, um diese Prophezeiung zu erfüllen, sagt er seinen Jüngern, kauft einen Schwert. Also um diese Prophezeiung steht in Jesaja, Propheten Jesaja, Kapitel 53, eine lange Prophezeiung über Jesus, über den Messias. Und offensichtlich haben seine Jünger das so verstanden, dass sie jetzt ein Schwert oder Schwerter anschaffen sollten. Weil so haben sie reagiert. Das nächste bitte. Also seine Jünger sprechen dann zu Jesus, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Jesus aber sprach zu ihnen, es ist genug. Ja, jetzt überlegen wir die Situation. Jesus sagt ihnen, kauf ein Schwert, damit die Prophezeiungen über mich erfüllt werden. Sie sagen, ja, wir haben schon zwei. Und Jesus sagt zu ihnen, das ist genug. Man könnte meinen, okay, Jesus will seine Jünger bewaffnen. Er will eine Miliz hier aufstellen. Aber wirklich, zwei Schwerter unter 12 Männern soll ein Aufstand lostreten? Nein. Was sind zwei Schwerter unter 12 Männern gegen die Tempelwache, die sich annähert und die römischen Legionen? Wir merken, Jesus sagt das, um diese Prophezeiung zu erfüllen. Es geht Jesus nicht darum, einen Aufstand hier anzufangen. Und in den nächsten paar Stunden werden diese Jünger erfahren, was Jesus von Gewalteinsätzen hält. Weil ein paar Stunden später macht Petrus Gebrauch von einer dieser zwei Schwerten. Davon lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 26. Vers 47. Und während Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine ganze Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du nicht, dass ich meinen Vater bitten könne und er mit mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde. Also das ist jetzt die Praxis. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es steht mir 12 Legionen Engel zur Verfügung. Wisst ihr, wie viele Engel das ist? Das sind 72.000 Engel. Und wir kennen aus alttestamentlichen Geschichten, was für Schaden ein Engel einrichten kann. Und Jesus sagt, wenn er will, es stehen in Alarmbereitschaft 72.000 Engel, den er anrufen konnte. Also Jesus war nicht machtlos. Er war vielmehr bereit, sich zu opfern. Und hier bei dieser Geschichte macht Jesus sein Gesinnung in Bezug auf Gewalt ganz, ganz klar. Nächste bitte. Oder du hast schon das. Ja. Alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Und das ist natürlich, das ist ein Spruch, ein Sprichwort. Das ist nicht ein Naturgesetz oder eine Verheißung Gottes, dass das immer so eintreten muss. Das ist eine allgemeine Wahrheit, so wie was du säst, wirst du ernten. Also was Jesus damit sagt ist, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das ist nicht der christliche Weg. Wer sein Reich aufbauen will, mit Gewalt, dann das geht nur so weit, bis irgendjemand stärker kommt und er beseitigt dich mit seiner Gewalt. Ja. Jesus lehrte, zwinge niemanden durch Gewalt. Er hat das nicht nur gesagt, er hat es nicht nur gelehrt, er hat das gelebt. Und das ist, was Jesus so glaubwürdig macht, wenn er für uns redet und zu uns redet und sagt, vertraue auf deinen Vater im Himmel. Vertraue auf seine Macht. Wir müssen nicht verzweifeln und zu Machtmitteln ergreifen, die andere Menschen beschädigen. Sieh, Jesus hat nie jemanden zu etwas gezwungen. Er kam mehrmals in potenzielle Gewaltsituationen. Und der alle Macht der Himmel, der Engelwelt hinter sich hatte, er hat sich nie auf diese Macht zurückgegriffen. Also als er in seiner Heimatstadt war und seine Nachbarn waren grün mit Neid, die wollten ihn von einem Berg abstürzen. Jesus ist davon weggelaufen. Ein anderes Mal, als Menschen ihn steinigen wollten. Jesus ist durch die Menge und er ist weggelaufen. Als die Priester in Jerusalem darüber berieten, wie sie ihn umbringen konnten. Jesus ist abgereist. Jesus hat nie mit dieser Gewaltmacht zurückgeschlagen. Wir wissen, was für Macht Jesus hatte. Über Dämonen. Jesus hat die Macht, Dämonen auszutreiben. Die Macht, Dämonen zu verbannen. Hätte Jesus das gewollt, er hätte alle seine Feinde auch aus der Welt schaffen können. Hat er nie gemacht. Das ist nicht sein Weg, nicht der christliche Weg. In Matthäus, Kapitel 10, Vers 16, da sagt Jesus, ich sende euch aus wie Schafe unter den Wölfen. Das sagte Jesus zu den Menschen, die ihm nachgefolgt haben. Und er spricht heute zu uns genau dasselbe. Ich sende euch aus wie Schafe unter den Wölfen. Was ist das für eine Motivationsrede? Wenn du ein Reich aufstellen willst, das ist nicht, was du deinen Nachfolgern sagst. Was sind die Weltmächte heute? Amerika? Was ist ihr Symbol? Ein Seeadler. Russland? Ein Bär. England? Eine Löwe. Wer trägt ein Lamm oder Schaf auf ihre Wappe? Ja, niemand. Das ist nicht ein Machttier, ein Lamm oder ein Schaf. Aber Jesus sagt, ihr identifiziert euch mit den Schafen. Das ist, was Jesus seinen Nachfolgern gesagt hat. Und gemäß den neutestamentlichen Schriften, also die Briefe an den christlichen Gemeinden und auch der frühchristliche Zeit, haben seine Nachfolger auf ihn gehört. Die Gemeinden haben keine Waffen angeschaffen. Die haben keine weltliche Gewalt ausgeübt. Das kam später. Und Jesus hat auch keine himmlische Belohnung in Aussicht gestellt für seine Nachfolger, die für ihn kämpfen, in den Tod gehen für ihn. Das hat Jesus nie gesagt. Jesus hat im Gegenteil, nächste bitte, das ist, was Jesus zu den Menschen, die an ihn glauben würden, gesagt hat. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Oder freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Jesus hat nicht gesagt, ja, geh raus, erobere. Er hat gesagt, geh raus, verkündige das Evangelium. Und wenn sie euch verfolgen, dann geh in eine andere Stadt. Aber sie werden euch verfolgen. Und sie werden sich lustig machen über euch. Und sie werden schlecht über euch reden. Vertraue auf die Macht Gottes. Und leider ist die Geschichte der Christenheit hat viele Irrwege genommen. Ich meine, oft wenn ich mit Leuten rede über das Evangelium, über Jesus Christus, ja oft, also oft bekomme ich Einwände wie, ja, Religion ist die Ursache von allen Kriegen. Ja, manche Religionen schon. Stimmt das mit Jesus Christus? Leider stimmt es insoweit, dass die Nachfolger Jesus Christi nicht auf Jesus gehört haben. Also es werden die Kreuzzüge, mittelalterliche Kreuzzüge vorgeführt. Ja, was ist mit das? Das haben die Christen gemacht. Das haben Menschen, die sich zu Jesus Christus bekannt haben, gemacht. Aber sie haben das nicht gemacht mit der Autorität ihres Herrn. Sie haben das nicht gemacht. Sie haben behauptet, das in seinem Namen zu machen, aber sie haben das ohne seine Autorität gemacht. Auch wenn Katholiken und Protestanten in Nordirland einander abschlachten, oder in Ex-Jugoslawien, wenn Orthodoxen gegen Muslimen Massakern verüben. Das hat Jesus nicht befohlen, das hat Jesus nicht gewollt. Aber Menschen machen aus ihrer eigenen Macht, was sie wollen und missbrauchen den Namen Jesu Christi. Und hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen Jesus Christus und einem Mohammed. Also Mohammed hat gelehrt und hat auch mit dem Schwert seine Lehren verbreitet. Also das ist unbestritten, das ist eine historische Tatsache. Das hat Jesus weder gemacht, noch verlangt, noch gelehrt. Jahre später haben Menschen irrtümlicherweise das in seinem Namen gemacht, aber die Menschen, die das gemacht haben, sie haben ihren Herrn verunehrt. Das hat Jesus nicht gelehrt oder gewollt. Das ist eine Verachtung Jesu Christi, wenn Menschen in seinem Namen Macht auf diese Art und Weise, Gewalt ausüben. Also auch zu seiner Lebzeit wollten die Juden, die an ihm geglaubt haben, die wollten ihn zu einem König machen. Und Jesus, er schlug das in den Wind. Er ließ das nicht zu. Also bekannt ist diese Episode, wo Jesus aus 5 Brote das Brot vermehrt und er speist 5000 Männer. Ja, das ist eine bekannte Geschichte. Vielleicht weniger bekannt ist, wie die Menschen, die das erlebt haben, darauf reagiert haben. Das wollen wir hören im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Sieh, diese Menschen, die Macht Jesu erlebt haben, er kann aus nichts alle Leute speisen. Ja, denn wie haben die Leute gedacht? Sie haben das weitergedacht. Ja, wenn Jesus Brot vermehren kann, dann warum nicht auch Schwerter und Speeren? Er könnte eine riesige Armee aufstellen und dann weg mit den Römern. So haben die Menschen gedacht und die wollen ihn zu ihrem König machen. Und Jesus, jedes Mal, wenn es um Gewalt ging, verschwand. Das ist nicht die christliche Art von Machtausübung. Und am Ende seiner Tagen, Jesu, er war in Jerusalem und er lehrte täglich im Tempel über das Reich Gottes. Und als die Tempelwache ihn packte, und dort, wo er Petrus befahl, stecke dein Schwert wieder in die Scheide und lässt sich gefangen nehmen, wurde er zu den römischen Behörden geschleppt und vor Pontius Pilatus gestellt. Also der Repräsentant römischer Macht in Jerusalem. Und die Anklage gegen Jesus von den jüdischen Religionsbehörden war, er macht sich zu einem König und er lehrt Aufstand gegen Rom. Was natürlich eine Lüge war. Das war nicht wahr, das hat Jesus nicht gesagt oder gewollt. Aber seine Feinde wollten ihn weghaben. Es ging um Macht zwischen den religiösen Lehrern in Jerusalem, zwischen Rom und Jesus. Jesus passte sich nicht an ihre Vorstellungen von Macht an. Und er war für sie eine Herausforderung. Und es wird wirklich spannend, als Jesus vor Pilatus war. Es war ein Machtkampf. Und hier wird der Machtkampf entschieden. Wir lesen davon im Johannesevangelium, im 18. Kapitel. Und es ist eine längere Geschichte, ich lese nur ein paar Auszüge davon. Johannes 18, Vers 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und er rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Also so haben die Juden Pilatus gesagt, er will der König, unser König sein. Ja, darauf erwiderte Jesus, das nächste bitte, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und das ist so wichtig, was Jesus hier sagte, dass wir das begreifen und dass wir das bejahen können. Wer ein Reich hat, hat Macht. Jesus, er verleugnet nicht, dass er ein König ist. Er sagt, ja, ich habe ein Reich. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist etwas, was immer wieder missverstanden wurde im Lauf der letzten 2000 Jahre. Als das Römische Reich auseinanderfiel, 400 nach Christus ungefähr, und die Gemeinden Jesu Christi immer sich ausgedehnt haben, es gab mehr und mehr Christen, und dann der Kaiser ist ein Christ geworden. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Gemeinde Jesu Christi mit der weltlichen Macht vermischt. Und dann kam das Heilige Römische Reich daraus. Und das ist nie, was Jesus wollte. Was Jesus hier Pilatus sagt, ist, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sie, die Reiche dieser Welt, sie brauchen Macht, um zu bestehen. Sie brauchen was für Macht? Sie brauchen wirtschaftliche Macht. Sie brauchen politische Macht. Sie brauchen militärische Macht. Das ist, wie die Reiche dieser Welt bestehen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus hat weder politisch noch wirtschaftliche noch militärische Macht angestrebt. Auch nach der Reformation ist vieles, was falsch gelaufen ist in der Kirche, mehr in Ordnung gebracht, aber das Wesentliche, die Trennung weltlicher Macht von geistlicher Macht, es ist nicht dazu gekommen. Also mein Verständnis von der Reformation, Luther in Deutschland, Zwingli in Zürich, sie wollten zurück zur Bibel, zurück zu Gottes Wort, aber sie haben nicht begriffen, dass die Gemeinde und die Kirche ist eine andere Macht als weltliche Macht. Sie wollten eine Volkskirche weiter beibehalten. Das Land ist christlich. Alle Deutschen, alle Schweizer gehören zu Gott. Die Kirche und Staat gehören zusammen. Und das war nie Gottes Plan. Und es wird nie Gottes Plan sein. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, das Evangelium, die Botschaft, die wir Christen in die Welt hinaustragen sollten, ist, lasst euch aus dieser Welt retten und komme unter der Herrschaft Gottes. Die Gemeinden Christi, wir sind also Außenposten des Himmels. Natürlich, die Gemeinden Christi in Deutschland, die sind ein Teil von Deutschland. Meine Gemeinde in Zürich ist ein Teil der Schweiz. Aber was unsere Treue zum Herrn Jesus anbelangt, das spielt keine Rolle, was für eine Art Regierung in der Schweiz an der Macht ist. Auch in Deutschland. Deswegen gibt es Gemeinde Jesu Christi in allen Ländern. Gut, in islamistischen Ländern sind sie eher versteckt. Sie müssen wegen der weltlichen Macht. Es gibt Gemeinden Christi in Nordkorea. Sie sind Untergrund wegen der weltlichen Macht dort. Aber die das, was Jesus gegründet hat, sein Reich, ist nicht von dieser Welt. Und die, die ihm folgen, müssen auch verstehen, wir brauchen nicht politische Macht, wir brauchen nicht wirtschaftliche Macht, wir brauchen nicht militärische Macht. Das sind Zwangsmaßnahmen. Und wir zwingen niemand unter der Herrschaft Gottes zu kommen. Ja, was für Macht haben wir? Oder was für Macht hat Jesus denn gebraucht? Vers 37. Sagt Pilatus dann zu Jesus, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, ach, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus. Und so kommt denn Jesus zur Kreuzigung. Jesus hat gesagt, meine Macht ist Wahrheit. Ich bin in die Welt gekommen, um Wahrheit zu bringen. Ja, Pilatus erspöttelt darüber, was ist Wahrheit? Er war gar nicht empfänglich. Er kehrte Jesus den Rücken und ist rausgelaufen. Er wartete auf keine Antwort. Ja, was ist Wahrheit? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist Wahrheit? Ja, ganz einfach, ganz simpel. Wahrheit ist eine Beschreibung der Wirklichkeit. Wahrheit erklärt Dinge, wie sie wirklich sind. Die Wahrheit ist eine Beschreibung der Realität. Und das ist, was Jesus war und ist noch heute. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist Gott als Mensch. Gott hat uns alle geschaffen. In seinem Bilde. Er hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber wir Menschen haben uns entartet, weil wir uns nicht mehr auf Gott hören. Wir haben uns getrennt von Gott. Und wir sind nicht mehr das, was Gott gemeint hat, als er Menschen geschaffen hat. Gott kommt als Mensch in Jesus Christus. Wisst ihr, was Pilatus nachher in diesem Prozess, was Pilatus mit Jesus macht? Er führt Jesus vor den Menschen und sagt, siehe, der Mensch. Also er wusste nicht, was er sagte, der Pilatus. Das war die Wahrheit. Jesus ist ein Mensch, wie Gott sich das vorstellt. Jesus hat gelebt als ein Mensch. Deswegen ist er für uns das Vorbild. Also wie Jesus gelebt hat, so sollen wir leben. Jesus ist die Wahrheit, ein wahrer Mensch. Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das war Wahrheit. Und das Kreuz ist ironisch, paradox, ist besser gesagt. Nicht nur im Jesus Leben sehen wir Wahrheit, in seinem Tod erkennen wir Wahrheit. Wahrheit als Beschreibung der Wirklichkeit. Warum musste Jesus sterben? Und Jesus Tod am Kreuz, das müssen wir auch erkennen. Das war kein Unfall. Das war keine Justizirrtum. Jesus wollte sterben. Er hätte die 12.000 Engel, 12 Legionen, 72.000 Engel, er hätte sie rufen können. Und sie hätten ihn befreit. Mit diesen Engeln hätte er Jerusalem und Rom in Schutt und Asch legen können. Er ging ans Kreuz. Für die Wahrheit. Damit wir Menschen erkennen, wie es eigentlich ist mit uns. wie wir bestellt sind, dass wir Sünder sind, dass wir versagt haben und dass wir gereinigt und geholfen werden muss, um zurück zu Gott zu kommen. Und dafür musste Jesus als Lamm Gottes, als Opfer sterben. So schlimm ist es bei uns. Und das sollen wir erkennen, wenn wir Jesus am Kreuz hängen sehen. Aber warum macht er das? Ja, weil so wertvoll sind wir für Gott. Also so liebt Gott die Welt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, als Sündopfer, damit wir gerettet werden können. Also in dieser Kreuzung Jesu erkennen wir zwei Wahrheiten. Wie viel Rettung wir brauchen, also was das Gott kostet und wie viel Gott uns liebt, dass er das machen würde. Und das ist die Macht Christi, das ist die christliche Macht. Wahrheit und Liebe. Und mit diesen zwei Machtinstrumente will Jesus, dass seine Nachfolger in die Welt hineingehen und seine Botschaft weiter erzählen. Das muss uns wichtig sein als Christen. Wahrheit und Liebe. Das ist unsere Macht. Das war die Macht Jesu und das ist unsere Macht. Die ultimative Macht ist nicht das Schwert, es ist das Kreuz. Ich wollte etwas hier in Chemnitz machen, aber ich habe es vergessen. Es kommt mir jetzt in den Sinn. Ich habe diese Botschaft gehalten in manchen Städten jetzt, in Zürich, in Luzern, in Schaffhausen, auch in Karlsruhe und Bremen und Würzburg. Ich glaube, dass in all diesen Städten, also ich werde also ganz herzlich aufgenommen, wie bei euch heute, und es werden mir die Städten gezeigt. Und in all diesen Städten, wisst ihr, was ich gesehen habe? Statuen, große Statuen, Männer auf hohen Ross. Ich habe das nicht in Chemnitz gesehen. Gibt es das in Chemnitz? Gibt es das? Weißt du? Also wenn nicht, dann kann ich euch gratulieren. Aber warum sieht man Jesus nie auf einem hohen Ross? Sieht man nie. Also es ist mir unbekannt. Weil Jesus' Reich ist nicht von dieser Welt. Man sieht Jesus auf einem Kreuz. Was seine Macht Liebe und Wahrheit ist und nicht militärische Macht. Deswegen sehen wir Männer auf hohen Ross. Dort sehen wir Jesus nie. Ich komme zum Schluss mit den Worten, die Jesus an uns, an seinen Jüngern hinterlassen hat, nachdem er auf den Toten auferstanden war, bevor er zurück zu seinem Vater im Himmel gegangen ist, da redet er am Ende vom Matthäus-Evangelium, nächste bitte, Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also das sagt Jesus. Frage ist, glauben wir das? Jesus hat den Tod überwunden. Jesus hat Satan überwunden. Er ist gestorben und auferstanden, um unsere Sünden zu überwinden. Er ging zurück zum Vater. Er saß zu Rechten Gottes im Himmel. Und jetzt herrscht er über Himmel und Erde. Das ist, was er gesagt hat. Das ist, was wir später lesen in den Briefen des Neuen Testaments. Alle Macht ist ihm übertragen worden von Gott. Aber natürlich hier auf der Erde, wieso sehe ich das nicht? Wieso werden wir verfolgt? Wieso werden wir gedemütigt? Warum wachsen wir nicht? Ja, was ist das für eine Macht, die Jesus hat? Es ist nicht politisch, es ist nicht militärisch, es ist nicht wirtschaftlich. Es ist wahrhaftig und liebevoll. Und am Ende des Tages, wenn alle Menschen vor dem Thron Gottes erscheinen müssen und Rechenschaft abgeben müssen für das Leben, das wir gelebt haben, dann wird die Macht Jesu Christi alle bewusst werden, ob sie ihm gefolgt haben oder nicht. Aber jetzt leben wir unter diesen irdischen Reichen, irdischen Herrschaften und wir glauben, was Jesus gesagt hat. Und daher bekommen wir die Kraft, nicht zurückschlagen zu müssen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Wer weiß, die Machtfragen für uns Christen ist entschieden. Ich muss nicht mit allerlei Mitteln meinen Willen durchboxen. Ich komme mit das, was ich von Gott gelernt habe, als Wahrheit und ich will das anderen Menschen teilen und geben, weil ich will, dass es ihnen gut geht. Das ist Liebe. Und Menschen, die das für sie Wahrheit und Liebe wichtig sind, sie werden das merken. Und Jesus wird ihnen eine große Hilfe sein. Aber nur wenn wir bei Jesus bleiben, bei der Wahrheit und bei der Liebe. Und das befreit uns. Das ist, was uns wirklich befreit von Rache und von Umgang mit Ungerechtigkeiten. Wir können das ertragen. Wenn Jesus das Kreuz ertragen konnte und sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Diese Gesinnung wollen wir lernen. Ja, wie lernen wir diese Gesinnung? Ja, Jesus hat weiter gesprochen. Das ist unser Auftrag. Für unsere Gäste, die heute unter uns sind, deswegen haben wir sie eingeladen. Jesus hat uns beauftragt. Geh nun hin und macht alle Nationen dieser Welt zu Jüngern, zu Lernenden, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also das ist, wie die Macht Jesu Christi sich ausbreitet. Man entscheidet sich, man lässt sich trennen von dieser Welt. Dafür hat Jesus ein Schwert gebracht. Und wir stellen uns unter seine Herrschaft. Und das tut man in der Taufe. Das ist ein Neuanfang. Die Sünde werden abgewaschen durch das Blut Jesu Christi in dieser Taufe. Und wir stehen auf in Neuheit des Lebens und wir folgen dem Lamm, Jesu Christi. Und wir lehren alles, was in der Bibel steht. Das ist die Waffe, die wir haben, das Wort Gottes. Und das ist, was uns ändert, unsere Gesinnung, unsere Empfindung. Das ist, was uns Gott näher bringt. Christen haben keinen Auftrag, andere Menschen zu unterwerfen. Unser Auftrag ist, andere Menschen zu unterrichten. Und wir machen das mit der Waffe Jesu, mit seinem Schwert. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe am Anfang gesagt, Jesus hat nie ein Schwert in die Hand genommen. Er hat ein Schwert in den Mund. Nachdem Jesus das gesagt hat und ist zu seinem Vater gegangen, da war Jesus im Himmel und dort ist er bis zum heutigen Tag. Aber Jesus kann erscheinen, wer er will. Und das letzte Buch in der Bibel, das Buch der Offenbarung, das ist etwa 60 Jahre nachdem Jesus die Erde verließ. Und der Apostel Johannes war in der Verbannung auf einer Insel in der Eiges. Und da hört er Jesu Stimme hinter ihm. Und er dreht um und er sieht Jesus. Aber in den letzten 60 Jahren hat Jesus, sein Aussehen hat sich so ziemlich geändert. Und jetzt lesen wir, wie Jesus Johannes erschienen ist. In Offenbarung 1, ab Vers 14. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Also Jesus erschien, natürlich ist das eine Vision, ist eine Erscheinung. Das ist die verherrlichte Jesu im Himmel. Aus seinem Mund kommt ein Schwert. Sieh, Jesus trägt kein Schwert auf der Seite. Sein Schwert kommt aus seinem Mund. Das ist ein Symbol, bildhaft, für sein Wort. Sein Wort ist seine Waffe. Und deswegen müssen wir zum Wort Jesu festhalten. Und die letzte Stelle, die ich lesen will, ist eine Beschreibung dieses Wort Jesu im Hebräerbrief. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes, gegeben, um uns zu durchdringen, um unser Herzen zu öffnen und alles offen darzulegen vor Gott. Also wir sind Meister in uns voreinander verbergen. Aber das Wort Gottes hat die Macht. Und das Wort Gottes offenbart uns vor dem Herrn. Und er weiß unsere Gedanken. Er kennt uns im Innersten. Und sein Wort kann uns helfen, unseren guten Gedanken von den schlechten Gedanken zu trennen. Also deswegen brauchen wir dieses Wort Gottes, das Evangelium, alles, was Jesus und seine Aposteln uns überliefert haben. Wollen wir erfolgreiche Leben haben? Wollen wir ans Ziel kommen, ins Reich Gottes? Wollen wir Heilung und Heiligung erfahren? Denn das ist die Waffe, die wir brauchen. Das Schwert, das Wort Gottes. Amen.